Aloha Kalle heißt es diesen Freitag wieder. Und ja, nachdem ihr euch das Race Recap angehören konntet oder auch angehört habt mit Willi und Johannes, was mega interessant war, wie das Rennen ablief in Bahrain und natürlich auch erfolgreich für die beiden sowie auch für Caro Prohle. Und auch sonst war der einige Amateure aus deutscher Sicht gut unterwegs. Ja, finden wir uns jetzt heute wieder zusammen, Tim, Alex und ich. Und ja, ich bin gespannt. Tim hat ein bisschen was vorbereitet, will uns ein bisschen löchern, will ein paar Fragen stellen. Ganz genau, weiß jetzt noch nicht, wo die Reise hingeht. Ich habe es jetzt gerade mal nur überflogen, aber ich bin ja eher so, dass ich eher reagiere, wie aus der Vergangenheit mit Coke, und freue mich auf alle Fälle auf das Gespräch heute zu dritt und sag erstmal hi Alex und hi Tim.
Ja, Hallöchen.
Hallöchen auch in die Runde von mir. Ja, du hast es jetzt schon angesprochen. Ich habe da wirklich ein bisschen was vorbereitet. Mal sehen, wo es uns hinführt. Das weiß ich selber noch nicht so genau. Aber ich würde tatsächlich auch erstmal damit anfangen. Wie geht's euch beiden? Alles klar? Wie waren, oder Alex erstmal, wie waren die letzten zwei Wochen, in denen wir uns jetzt zumindest hier im Podcast nicht gehört haben?
Ja, du erwischst einen guten Punkt. Denn ich bin kurz nach unserer letzten Aufnahme, also von vor 2 Wochen ungefähr, dann am nächsten Tag doch krank geworden und konnte nicht mehr standhalten den Viren. Und naja, dann habe ich ein paar Tage gebraucht, 1,5 Wochen ungefähr, das Ganze auskuriert und bin jetzt seit dem letzten Wochenende wieder dabei, mich zurückzukämpfen zu der Form, die bis dahin aufgebaut war. Das Lustige ist sogar, dass irgendwie hatte ich das Gefühl, oder es ist so ein Zeichen gewesen, ich soll doch noch nicht anfangen, weil ich habe mich dann am Montag, wo ich dann nach Plan wieder trainiert hatte, bin ich zum Schwimmen gefahren mit einem Fahrrad und das, ja, ich würde mal sagen, ist ein Sommerfahrrad, hat kein Schutzblech dran und so 25 Millimeter Reifen montiert und naja, jetzt bei den Wetterbedingungen vielleicht nicht ganz das Richtige. Reihe mich da halt in so eine 30er-Zone in den Verkehr ein und dann geht's rechts weg, eine Straße, einen Berg hoch, und da versuche ich natürlich den Schwung bestmöglich mitzunehmen. Und tatsächlich hat's mich nach langer Zeit mal wieder hingelegt. Und da bin ich halt in der Kurve ja schön weggerutscht, war halt ein bisschen nass gewesen und dann die Temperaturen, die so ein bisschen anziehen, jetzt wenn es Richtung Dunkelheit geht. Aber naja, alles halb so wild, habe ich da jetzt nicht von unterkriegen lassen und dachte mir, es darf kein Zeichen sein, ich fahre jetzt weiter zum Schwimmbad, weil eigentlich ist nicht viel passiert und ja, aber war schon irgendwie witzig.
Genau. Ja, na gut, ja, dann ist es, sag ich mal so, dann wollte es halt jetzt noch nicht so sein. Dann wird halt jetzt wieder, sag ich mal, irgendwo angegriffen und dann auch mit der Laufreha weitergemacht. Aber letztendlich ist es halt auch witzig, weißt du, wir haben ja erst drüber gesprochen vor 2 Wochen und dann erwischt es dich direkt danach. Also, naja, aber so schnell geht's, es ist halt nur mal die Zeit. Aber letztendlich, ja, Kalle, bei dir ist wieder alles fit, du bist auch wieder im Training.
Ja, also auf alle Fälle noch moderat, weil diesmal mache ich halt wirklich relativ low start. Also was ich gesagt hatte, nachdem ich daher den ganzen November irgendwie so ausgelockt war, war jetzt letzte Woche 12 Stunden. Diese Woche gucke ich mal, dass ich so in Richtung 16, 17 Stunden komme. Und ja, ab nächster Woche dann wahrscheinlich auch mit ein bisschen Intensität. Aber auf alle Fälle, ja, wollte ich jetzt nicht gleich, auch wenn ich super gern gemacht hätte, gleich wieder mit 20 Stunden anfangen die Woche. Aber das war irgendwie so, dass es nicht funktioniert hat. Deswegen ist das ein relativ smoother Start in den Aufbau. Der Aufbau wird natürlich dadurch vielleicht ein bisschen länger, aber das ist auch vollkommen okay. Wichtig ist, dass es halt dann jetzt konstant ist.
Ja, das ist eh immer das Wichtigste, weil da kommen wir wieder zu unserem Lieblingsspruch, Consistency is key. Anders geht's nicht. Ja, deswegen ist es auch erstmal irrelevant, jetzt sag ich mal, ob da jetzt schon eine 2 bei den 10er Stunden steht oder nicht. Deswegen alles mit der Ruhe. Alex, wie viele Stunden hast du eigentlich trainiert gehabt vor der Krankheit? Also in welchem Umfang bewegt sich das bei dir ungefähr?
Also, wie gesagt, beim Laufen kam ja bisher nicht viel dazu, deswegen war es beim Radfahren ein bisschen ausgeweitet, also ungefähr um die 15 Stunden mit Kraft und Athletik dazu noch gewesen, genau.
Okay, ja, also auch, sage ich mal, in dem Segment, sage ich mal, was Kalle dann...
Genau, genau. Ja, gut.
Ich denke mal, da stehe ich bestimmt mit meinen 9/10 Stunden und so schlecht da. Aber ja, nee, das passt schon. Nee, schön, schön. Aber klingt auf jeden Fall gut, Kalle. Dass es da jetzt auch natürlich, also wichtig ist natürlich auch, dass gesundheitlich natürlich immer noch alles klar ist, beziehungsweise wieder klar ist, dass du da jetzt keine Einschränkungen mehr hast. Und dann steht ja auch, sag ich mal, der Progression, der langsamen Progression noch nichts mehr im Weg.
Ja, also sie hätte gerne auch schneller sein dürfen, aber wie gesagt, nachdem ich da, also Alex beschreibt es ja wieder, ne, da hat man da ein bisschen Form und dann kriegt man wieder einen Rückfall, da habe ich jetzt nicht nochmal Bock drauf. Deswegen ist die Progression diesmal wahrscheinlich ja ein bisschen langsamer, aber konstant, anstatt da jetzt irgendwie sich noch mal was einzufangen und ja, keine Ahnung, was das diesen Winter oder auch diesen Herbst ist. Ich habe das Gefühl, dass alle Leute, Athleten oder auch Leute, die jetzt nicht was mit Sport zu tun haben oder auch Kinder, dass es die irgendwie alle mal richtig ausgehebelt hat und nicht nur so ein bisschen, sondern irgendwie alle mal so richtig. Und das ist auf alle Fälle eine neue Erfahrung, brauche ich jetzt nicht nochmal. Aber wie gesagt, wir wollen ja jetzt hier auch kein melancholischer Podcast werden. Wir wollen ja auf coole Themen und nicht über Erkältung und so weiter reden. Ne? Sonst müssen wir bald Gesundheitspodcast
ja,
werden.
Ja, das stimmt. Nee, das brauchen wir auch nicht, Gesundheits- und Reha-Podcast. Ich glaube, da sind wir jetzt nicht so gut aufgehoben. Ja, genau. Nee, gehen wir mal zu ein paar anderen Themen über, zu auch sehr sportlichen Sachen. Weil ich sag mal so, gerade jetzt die Zeit so Mitte, Ende November, Anfang Dezember ist auch meistens so die Zeit, wo es dann, sage ich mal, gerade im Jugendbereich, aber dann auch im Elitebereich auf den Kurzdistanzen um Kadernormen und Kadernominierungen geht. Und das habe ich mir jetzt so ein bisschen als Thema rausgesucht, weil ihr habt ja letztendlich beide eigentlich auch eine Kadervergangenheit, also gerade was jetzt Landeskader angeht, beziehungsweise auch Sportschulvergangenheit. Und da seid ihr ja, sage ich mal, auch mit diesen Strukturen oftmals in Berührung gekommen. Und ich hatte es jetzt halt letzte Woche wieder gesehen, da war ja beim TTV die Kadertests. Alex, hilf mir mal kurz auf die Sprünge, war es in Erfurt, glaube ich? Oder
in Jena, in Jena, in der neuen Halle.
Ja. Ah, gut, deswegen habe ich es nicht ganz erkannt. Wo es war, weil ich dachte am Anfang noch Erfurt, aber nee, gut. Genau, beim TTV war es ja letztes Wochenende und ich glaube vorletztes Wochenende hatten der TVSA, also der Triathlonverband Sachsen-Anhalt und der STV, der Sächsische Triathlonverband in Dresden, die Kadertests. Und genau, deswegen, da wollte ich jetzt erstmal fragen, wie sind da eigentlich eure Erfahrungen gewesen mit Kadertests, Kadernominierungen? Habt ihr da tatsächlich auch irgendwann mal vielleicht Probleme bekommen mit den Werten, die da vorgegeben wurden? Oder ja, wie gestaltete sich das damals bei euch? Also ich meine, das ist jetzt auch ganz cool, bei Markus ist das jetzt 15 Jahre, würde ich jetzt mal grob sagen, her. Bei Alex vielleicht 5 Jahre.
Na, tatsächlich ein bisschen mehr sogar bei mir. Weil ich habe die dann irgendwann gar nicht mehr gemacht, weil so das Quali-System war bei uns gewesen, dass man halt sich auch durch sportliche Leistung in dem Wettkampfjahr selbst, also durch Platzierungen bei diversen Wettkämpfen halt für das nächste Jahr dann schon im Kader qualifizieren konnte. Und deswegen ist es bei uns dann irgendwann weggefallen, dass wir so im Winter, Frühjahr dann alle noch zusätzlich die Kadertests machen mussten. Deswegen, ja, musste ich schon ein bisschen Kram erstmal, um mich zurückzuentsinnen, aber ist doch noch ja recht vorhanden, was damals abgegangen ist. Hab eigentlich auch keine schlechten Erinnerungen, außer dass es halt auch schon immer ein recht aufregender Tag war, so in den jüngeren Jahren, wo man schon drauf hingearbeitet hat, also trainiert, und ja, sichtlich oder schlicht ja, wollte man sich natürlich auch dort recht gut präsentieren gegen seine andere Konkurrenz aus dem eigenen Bundesland und die Zeiten natürlich schaffen. Also, ja, ich weiß nicht, wo wollen wir da anfangen? Also bei uns war es, ja, Kalle.
Ja, okay. Nee, erzähl du ruhig erstmal deine Erfahrung. Ich kann gerne darauf eingehen dann, und allgemein so ein bisschen. Erzähl ruhig erstmal, wie du das erlebt hast.
Genau, also bei uns war es so, ich meine, das müssten auch noch die heutigen Vorgaben sein, dass wir immer im Schwimmen als auch im Laufen jeweils auf einer Unterdistanz, also die Schnelligkeit geprüft wurde. Das waren jetzt beim Schwimmen immer die 50 Meter, wo wir, oh, ich kann jetzt nicht mehr genau die ganzen Zeiten rauskramen, aber...
Soll ich sie dir raushauen mal? Ich habe nämlich
wenn du die hast, recherchiert gerne.
Vorhin noch. Also ich mache okay, jetzt nochmal Junioren, 18, 19 Jahre, Schwimmen, 50 Meter, also ich mache jetzt mal 19 Jahre, 28,5 Sekunden.
Okay.
Dann 400 Meter, also man konnte ja immer zwischen 400 und 800 entscheiden, 400 in 4,35. Und dann gab's ja beim Laufen auch Unterdistanzsprint, 100 Meter in 12,6. Und dann 3000 oder 5000, 3000 in 9 Minuten 15 Sekunden. Und dann gab's ja immer noch so einen Athletic Bourbon Test. Das ist so, ja, so Unterarmstütz mit noch einer Beinscherbewegung, sag ich mal, gekoppelt. Da 3 Minuten aushalten. Das sind jetzt für ein TTV die aktuellen Vorgaben Stand Juni letzten Jahres.
Finde ich spannend, dass die öffentlich so zugänglich sind. Also man muss dazu sagen, die 400 beziehungsweise 3000 Meter sind halt bezogen auf, ich weiß es nicht, noch Jugend A oder nur Jugend B. Also entweder, also desto älter du wurdest, desto länger wurden die Distanzen, kann man
ja
sagen.
Ja, ab Jugend A, genau, ab Jugend A 16 Jahre gab es auch 5000.
Okay, ja.
Und da ist
nee,
es
also,
19, 16 Minuten.
Okay. Ja, ist schon, also ist auf jeden Fall, würde ich sagen, schon eine Würdigung, wenn man da im Kader ist, wenn man sich die Zeiten so jetzt mal durchliest, vielleicht auch als Amateur oder gehört bekommt. Aber ja, ich hatte eigentlich nie jetzt große Probleme, da die Zeiten zu erfüllen. Also es kann ruhig mal knapp gewesen sein, aber ich hatte jetzt kein Jahr, wo ich nicht im Kader gewesen bin. Und wie gesagt, teilweise konnte man sich schon überraschen an dem Tag dann, was man abgeliefert hat. Weil ich glaube, das Schwimmen war immer so gewesen, dass man auch immer zwei Personen pro Bahn geschwommen ist. Also natürlich nebeneinander, nicht die Windschatten- oder Wasserschatten-Thematik dann noch davon profitiert hat. Aber beim Laufen so in einer großen Gruppe oder dann sind es vielleicht noch zwei, drei, die irgendwie um die Zeiten von 16 Minuten laufen. Das ja, hat auf jeden Fall immer gefetzt und war mal eine gute Abwechslung, so aus dem Trainingsalltag rauszukommen über die Winterzeit. Ja. Genau.
Markus?
Ja, also Alex hat es ja relativ neutral gesagt. Also ich muss sagen, also ich komme auch aus der anderen Zeit. Also Alex, sein Trainer war ja, oder jetzt auch Landestrainer, der war ja auch noch mit mir Athlet. Ich glaube, wir sind sogar ein Jahrgang. Ich muss sagen, dass ich kann das in gewisser Art und Weise verstehen, dass diese Kadertests gemacht sind, gemacht werden und so weiter. Aber grundsätzlich finde ich die gar nicht aussagekräftig, weil ja, also teilweise, also ich kenne halt Athleten, die waren in diesen Tests mega gut und waren halt in Wettkämpfen dann halt nicht gut. Und natürlich auch der Zeitpunkt, natürlich, es ist für den Verband, und ich verstehe das auch, wichtig in irgendeiner Art und Weise Kader festzulegen und damit halt auch Förderung und so weiter. Aber ja, vor allen Dingen für Nachwuchsathleten, die dann in irgendeiner Art und Weise, also wie Alex hat es ja gerade relativ liberal in Thüringen erklärt, dass wenn man da mal 3 Sekunden vorbeigeschrammt ist oder 4, dass es dann irgendwie hieß, okay, du bist ja trotzdem gut und bist vielleicht 10 Sekunden schneller gelaufen, du bist trotzdem dabei. Ja. In meiner Zeit war, du schaffst die Zeit in allen Disziplinen oder du bist nicht dabei. Und ich muss sagen, dass ich, also grundsätzlich, ja, muss das jeder für sich selber werden, aber ich glaube halt teilweise, dass wir dort relativ viele Talente liegen lassen. Ich weiß halt nicht, wie es jetzt aktuell ist. Vielleicht wird da jetzt liberaler umgegangen, aber quasi im Jungalter 14, 15, 16 dann nur nach Normen zu agieren, ist natürlich super schwierig. Und dazu gibt es auch eine relativ interessante Studie aus dem Leistungssport. Und da geht es darum, auch mit Talentsichtung und wer am Ende irgendwie bei Olympia ist und wer High-Performer sind. Und da wird zum Beispiel auch, das spielt natürlich auch rein, aber das hat genau was mit diesem Kadertest zu tun und diesen Norm, wer wann geboren ist. Wir nehmen jetzt mal einfach das Geburtenjahrgang 1990 oder machen wir einfach Geburtenjahrgang 2000. Und wir haben jetzt einen Jungen, der im Januar 2000 geboren ist. Und dann haben wir aber auch noch einen Jungen, der im Dezember 2000 geboren ist. Und allein aufgrund seines biologischen Alters ist der Junge, der im Januar geboren ist, sein ganze Kader- oder Leistungssportvergangen, also Entwicklung, immer bevorteilt. Und so gibt es sogar eine Korrelation dazu, dass 70% oder 75% der Kaderathleten, egal ob es im Triathlon ist oder im Leistungssport, in welcher Sportart auch immer, immer meistens in der ersten Jahreshälfte geboren werden. Und das ist natürlich, weil sie dann bei das, was wir gerade beschreiben, der Kader wird festgelegt, dadurch gibt es Fördermittel und so weiter. Und wenn jetzt jemand quasi biologisch vielleicht ein Stück dahinter ist, dann muss das immer auf eigene Initiative der Eltern oder was auch immer an Förderung erfolgen. Und deswegen ist meine Meinung, ich finde es gut, dass das abgetestet wird, dass das aber über eine Leistungsfähigkeit entscheidet, so wie Alex das beschrieben hat, er musste das nicht mehr am Ende, ich zum Glück auch nicht, mit 18, 19 wurde das bei uns auch aufgehoben, da war die Wettkampfleistung wichtiger als die Kadertestleistung, deswegen finde ich halt eine Leistungsfähigkeit eines Athleten an reinen Testdaten zu bewerten, finde ich einfach nicht gut.
Jo, also den Punkt kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich habe mich auch immer geärgert, dass halt nur Schwimmen und Laufen abgefragt wurde, wenn man gerade auch eine Stärke hat im Radfahren und die irgendwie nie so präsentieren kann, dann ist es, glaube ich, auch was einem ein bisschen wurmt. Und ja, ich kann mich noch gut dran erinnern an die Zeit, wo es noch den ZLK, also die zentrale Leistungskontrolle von der DTU gab, wo man teilweise sich melden konnte, aber die ganzen Bundeskader halt auch verpflichtet waren, dort dran teilzunehmen. Und das ist dann natürlich, boah, also ich weiß noch ganz genau, wie irgendwie jeder im Februar, glaube ich, um den Zeitraum war, dass Februar, März schon so gefühlt Höchstform hatte und da halt wirklich alles gegeben hat, um einen von den Kaderplätzen dann zu bekommen oder eine EM-Quali oder um irgendwas, was es da halt ging. Das war auf jeden Fall richtig verrückt und habe ich auf jeden Fall gehasst, die Zeit, wenn es dann so richtig heiß herging, weil Landeskader war immer, ja, habe ich halt so abgehakt, aber sowas Größeres da national, das war, da bin ich einfach nicht der Typ für, der sich da irgendwie mit den Zeiten groß was abholen kann und ja, deswegen kann ich auf jeden Fall deinen Punkt, Markus, definitiv unterschreiben, dass ich da auch kein großer Fan von bin. Ja.
Und wir sehen es ja jetzt zum Beispiel anhand von Zeiten und Normen, also weil du das Thema heute aktuell ansprichst, also ich weiß jetzt nicht, ob man den Artikel gelesen hat, aber Justus Nieschlag, der hat jetzt im 70.3 mega krass performt, Rico Bogen hat jetzt auch wieder performt und so weiter. Klar, für Landeskader hat es jetzt auch gereicht. Das will man jetzt gar nicht sagen, so wie Alex gesagt hat, das passt schon, aber jetzt international oder so, und jetzt ist Justus Nieschlag halt wieder im DTU-Kader so, ne? Aufgrund seiner Wettkampfleistung bei der deutschen Meisterschaft, wo er halt gewonnen hat. Und der war jetzt auch in Kadertests gut, aber einfach mit der internationalen Renndichte und so weiter, ist es natürlich fast gar nicht mehr möglich und in der Elite wird das ja auch gar nicht mehr so gehandhabt, aber natürlich, ich habe auch keine Paradelösung, vor allen Dingen, weil die Landesverbände im Endeffekt ja auch irgendwie ihre Fördermittel irgendwie richtig einsetzen wollen und dann auch vernünftig verteilen und an irgendwelchen Kriterien müssen sie es halt festmachen. Deswegen kann ich den Ansatz schon auch verstehen, aber ja, vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten. Ich habe aber absolut jetzt keine Lösung dafür. Aber so wie Alex jetzt gerade irgendwie sagt, im November dann halt, wenn die Athleten halt eventuell aus einer Pause kommen, da, wo es dann gerade darum geht, okay, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Und dann vielleicht auch für jemand, der irgendwie sozial schwach ist, da ist die Förderung dann halt für den Landesverband halt schon extrem wichtig. Also da geht es ja dann um Bezuschussung von Trainingslagern, Wettkämpfen und so weiter. Und entweder du hast halt den Status oder du hast den Status nicht. Das ist jetzt nicht die Welt. Man muss im Triathlon trotzdem noch selber viel investieren oder die Eltern. Aber trotzdem ist es ja was. Und ja, das ist ein mega krasser Spagat. Und das ist auf alle Fälle ja schwierig, da eine Lösung zu finden, die für alle gut ist.
Ja, also ich muss halt auch sagen, also das, was Alex auch gesagt hatte, dann mit den Wettkampfplatzierungen, ich weiß jetzt gar nicht, wie es in anderen Bundesländern bzw. in anderen Landesverbänden aussieht. Ich denke, man wird ähnlich sein, aber zumindest jetzt in Thüringen, in dem Dokument, was ich da habe, da ist es ja dann auch ab Jugend B komplett aufgelistet, welchen Platz man bei, was steht hier, DM, bei der Deutschen Meisterschaft erreichen müsste, um dann halt quasi den Landeskaderplatz sicher zu haben. Ich meine, letztendlich, das ist dann halt auch das, was dann auch diese Wettkampfstärke eigentlich in der Triathlon oder diese Wichtigkeit von Wettkämpfen dann auch inmitten der Triathlon-Saison eigentlich auch wieder anhebt. Das ist halt eine Rolle spielt, weil letztendlich, was bringt's denn, wenn ich im November, Dezember zu diesem Kadertest Höchstform habe, aber dadurch in Kader komme, aber dann mitten in der Saison im Sommer die Luft raus ist bei den eigentlich wichtigen Rennen. Das ist halt wirklich so eine Sache, dass es dann vielleicht so ein Mix ist aus beiden, dass man sagt, okay, ja, hier, die hatten jetzt eine gute Platzierung bei der DM, die sind dann fürs nächste Jahr safe drin, und die, die es halt nicht geschafft haben, die können sich dann nochmal unter Beweis stellen, indem sie halt die Norm bringen, dass es da halt, sage ich mal, so ein Zwischending gibt, weil rein auf die Norm, ja, das ist so unrealistisch, wie ihr jetzt auch schon beschrieben habt. Und ich muss halt auch ehrlich sagen, gerade jetzt so im Jugend-Kinderbereich, ich kenne da auch ein paar Leute und verfolge da auch auf Strava ein paar, da muss ich halt echt sagen, die kommen halt aus ihrer Saison mit hier Jugendcup und was es nicht alles gibt, DTU-Jugendcup, die ist ja meist relativ zeitig zu Ende, aber dann trainieren die halt jetzt im Herbst, Winter schon wieder so hart, als wenn demnächst halt schon wieder die nächste Triathlon-Saison anstehen würde, gerade für diese Leistungstests. Und das ist dann halt gerade im Kinder- und Jugendbereich, muss ich sagen, boah, echt eine Hausnummer, wenn du dann halt teilweise 3-4 große Peaks im Jahr haben musst, damit du dann auch vielleicht irgendwie zur Förderung kommst.
Ja, wie gesagt, es ist halt ein schmaler Spagat, und Alex hat das ja gerade schon beschrieben. Jetzt ist die Kurzdistanz in Anführungsstrichen auch für junge Athleten nicht mehr das Nonplusultra, weil es halt sehr viele Alternativen gibt mit Mitteldistanz und so weiter. Aber wie Alex auch gesagt hat, ich bin auch ein Athlet, der bis zu seinem 24. oder 25. Lebensjahr immer noch zu den Kadertests nach Saarbrücken gefahren ist, um sich eventuell irgendwie für einen Europacup zu qualifizieren, den man am Ende doch selber finanziert. Ja, das war halt einfach so, würde ich halt nie wieder machen, dieses Nachrennen von Kadernorm und so weiter, weil das zermürbt halt einfach, macht einfach auch keinen Spaß, weil es halt nicht mit Triathlon zu tun hat. Also klar, es ist irgendwie die Teildisziplin, aber irgendwie früh schwimmen und Nachmittag auf der Bahn ist halt was anderes als Triathlon. Und wie gesagt, also das hat schon alles seine Berechtigung, um auch die Norm und die Zeiten zu testen, aber wenn man jetzt auch einfach mal auch für die Kinder, also wir sind so hochprofessionell und wissenschaftlich, dass die ganze Thematik Ernährung und so weiter spielt so eine hohe Rolle. Ich erinnere mich an den Kadertest noch früher in Chemnitz. Also wir sind früh irgendwie die 5000 Meter gelaufen. So, danach sind wir die 100 Meter Sprint gelaufen. Vom Aufbau macht das überhaupt keinen Sinn. Erst eine Ausdauerleistung abzurufen und danach eine Sprintleistung. Das ist kompletter Schwachsinn. So. Und dann gab es von so einem Caterer irgendwie, also nicht, dass das schlecht ist, die haben sich Mühe gegeben, aber so, und aber da gab es halt irgendwie so Nudeln Bolognese in so einer Pappdose, so, ne? Und danach ging es halt in die Schwimmhalle und man musste halt irgendwie 400 oder 800 Meter Max schwimmen. Ja, das als Kind toleriert man das alles und so weiter, aber in gewisser Art und Weise werden da irgendwie, keine Ahnung, Normen und Zeiten abgerufen. Aber selbst bei diesen ganz kleinen Sachen wird eigentlich alles falsch gemacht, so, ne? So, und also deswegen, ich muss wirklich sagen, ich habe an diese Sache überhaupt keine gute Erinnerung. Also es hat natürlich Spaß gemacht, da irgendwie Gas zu geben und sich mit seinen Konkurrenten zu messen. Aber dass das irgendwie professionell aufgezogen war, kann ich mich nicht daran erinnern.
Ja, ich glaube, wir sind uns da irgendwie relativ sicher, dass zumindest die Fraktion, die hier jetzt gerade sich unterhält, nicht ganz so die Befürworter dieser Thematik sind. Aber wäre halt auch mal interessant, da jetzt einen Punkt oder eine Meinung zu hören von zum Beispiel eben einem Landestrainer, der eben damit sich beschäftigt und sicherlich die Vor- und Nachteile besser noch kennt als wir. Ja, müssen wir mal gucken.
Sitzen wir ja fast an der Quelle. Ich hätte jetzt gesagt, dadurch, dass ich ja eh hier vom TTV die Werte aufgerufen habe und schön drunter steht Landestrainer Tom Eismann. Und du ist ja auch dein Coach. Ich denke mal, wenn ich da Tom mal anschreiben würde, machen wir kurz eine Meinungsfrage.
Also ich glaube halt schon, ne, das ist halt natürlich auch immer Ermessenssache, ne, so wie Tim gerade gesagt hat, dass er Tom auch mal fragt, aber Tom ist jetzt, ich will ihn auch nicht zu nahe treten, aber wenn ich mich dran erinnere, ist er auch ein Athlet gewesen, der die Kadertests nicht unbedingt geliebt hat, sagen wir es mal so. Und dementsprechend kann er die Perspektive, die wir jetzt hier erläutern, wahrscheinlich auch für seine Athleten einnehmen. Nichtsdestotrotz muss er ja in irgendeiner Art und Weise Leistung und ratifizieren. Und natürlich ist es auch, wenn jemand irgendwie nur 40 Sekunden auf 50 Meter sprinten kann, dann kann der keine 5,20 auf 400 schwimmen, weil das funktioniert einfach nicht. Das ist ganz normale Mathematik und in gewisser Art und Weise muss man auch eine Unterdistanzleistung irgendwie abtesten. Ja, trotzdem wäre es mal interessant, warum jemand, der sich früher als Athlet kritisch dem Ganzen gegenüber geäußert hat, trotzdem jetzt in der Landestrainerposition an dieser Sache festhält. Aber so wie Alex, wie du das beschreibst, ist ja da bei euch in Thüringen auch eine sehr große Liberalität gegenüber dieser Struktur. Ne? Also wie man das jetzt irgendwie aus deiner Erzählung raushört, ist es ja eine reine Leistungsüberprüfung, im Endeffekt wie eine Leistungsdiagnostik und nicht das ausschlaggebende Kriterium für die nächsten 3 Jahre irgendwie im Thüringer Landesverband.
Ja, ich meine, wenn ich richtig liege, gibt es da auch nicht nur einen Test im jetzt Winterhalbjahr. Und ich glaube, man hat 2 oder 3 Mal sogar jetzt über die Zeit die Möglichkeit, die Norm halt zu bestätigen oder überhaupt zu schaffen. Und von daher wird dem Athleten oder der Athletin auch die Möglichkeit gegeben, jetzt nicht an dem Tag fit sein zu müssen, wenn sie zum Beispiel nach einer Krankheitsphase oder so jetzt wieder ins Training kommt. Deswegen glaube ich, ist das schon recht kulant dem Sportler gestaltet. Also ich denke, da wurde sich auf jeden Fall schon Kopf gemacht und wir sind da schon einen Schritt weiter wie vor 5 oder 10 Jahren, denke ich.
Ja, ja, also ich krieg das ja auch von dem Körper manchmal ein bisschen mit, aber ich dachte, Tom nutzt das ja auch gerne dann generell, um einfach so den Leistungsstand zu erheben, also was Markus gerade meinte, wie eine Diagnostik und das dann halt auch mehrfach im Jahr. Also ich dachte, das war dann auch mal im Frühjahr, glaube ich, da hatte das auch nochmal, ich glaube sogar unten in Bad Blankenburg ist es, glaube ich, hat er das, glaube ich, auch nochmal testen lassen. Und es ist ja dann...
Ja, es ist...
Ja, deswegen...
Es hat sich auch schon hier der Landesverband, ich glaube Sachsen und Thüringen haben sich auch schon zusammengeschlossen und haben das einmal in Erfurt, einmal in Chemnitz gemacht. Also ja. Da ist auf jeden Fall auch Austausch untereinander da, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall immer hilfreich. Aber Alex, ich hatte mal irgendwann, ich weiß gar nicht wann, gestöbert im Internet, was ich so zu dir gefunden habe. Und da war dann auch so ein schöner DDU-Artikel über dich drin, weil du bist ja, hast dich mal für die Junioren-EM oder so qualifiziert gehabt oder so.
Die JWM 2019 in Lausanne.
Genau. Ja, also das ist ja dann auf jeden Fall schon sehr gehobenes, also auch Elite, sag ich mal, im Juniorenbereich Elite-Niveau dann, sag ich mal. Aber wann war dann so bei dir der Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, hier, gerade was jetzt so die ganzen Nationalkader angeht, also bei der Elite, wo du erkannt hast, ja, das wird jetzt für mich nichts mehr so richtig, wo du dann gesagt hast, okay, ich möchte jetzt eher auf die Mitteldistanz gehen und mach dann halt Bundesliga als, sag ich mal, Sprint-Kurzdistanz.
Guter Punkt. Also ich würde sagen, ein entscheidender Aspekt da drinne war auf jeden Fall die JWM, denn wenn man dort das Kriterium erfüllt hat, dass man die Top 10 macht bei der JWM, dann bekommt man, ich glaube, 2 Jahre den Bundeskader in der Stufe Perspektivkader, und ist damit schon mal relativ gut abgesichert, was Support angeht, die Wettkampfreisen, finanziell noch einen Bezuschuss und so weiter. Das hatte ich damals einfach nicht geschafft, 2019. Und dann kam Corona und irgendwie hänge ich dann auch so ein bisschen in der Luft und wusste nicht ganz, was ich jetzt mit mir machen sollte. Und dann blieb halt, so wie es auch schon 2017, glaube ich, angefangen hatte, eben das Bundesliga-Team. Und mit dem habe ich dann bis heute eigentlich so meine Reise bestritten, hatte mich dann mal ausprobiert, so auf Europa- und Afrika-Cup-Reisen, aber habe eigentlich relativ schnell gemerkt, dass es das nicht ist, wofür ich jetzt so brenne, weil klar, also der Aufwand finanziell als auch logistisch und so weiter ist natürlich hoch. Und wenn es dann für eine Stunde Rennen ist und das halt jetzt irgendwie einen Platz ist, der nicht so viele Punkte bringt, wo man nur super kleine Schritte in dem Weltranking macht, dann hat sich das für mich irgendwie nicht richtig angefühlt, beziehungsweise war die Reise, die mir da bevorgestanden hätte, oder vielleicht auch nicht, auf jeden Fall wäre sie lang geworden und recht zäh. Und dann kam halt jetzt über die letzten Jahre der Punkt auf, dass die Mitteldistanz auch immer attraktiver wird, auch immer jünger der Einstieg dort geschieht, und dann habe ich mich da so ein bisschen umgeschaut und dachte halt auch anhand meiner physiologischen Seite, dass ich denke, dort besser aufgehoben zu sein, und hatte das dann, wie gesagt, halt letztes Jahr, Ende letztes Jahr nach der Saison mal ausprobiert. Und so würde ich jetzt sagen, ist der Weg von Jugendzeit bis U23 und jetzt der Elitezeit so bei mir verlaufen, ja.
Also ist es ja letztendlich auch, würdest du vielleicht sagen, das, was du ja dann gemacht hast, weil du ja keine richtige Unterstützung mehr durch Bundeskader oder sag ich mal jetzt Ähnliches hattest, ist es ja quasi auch schon ein Privatbusiness gewesen auf der Kurzdistanz für dich. Und jetzt bist du ja quasi, weiß ja auf der Mittel- und Langdistanz auch gibt's ja gar keine Kaderstrukturen mehr. Es ist ja eigentlich auch ein Privatbusiness, aber ein Privatbusiness, was halt finanziell wahrscheinlich attraktiver ist, beziehungsweise was heißt finanziell, aber generell vom Aufwand-Nutzen-Verhältnis her wahrscheinlich attraktiver ist.
Sicherlich, ja, definitiv. Und ist es natürlich auch mal wieder was anderes. Also nicht die Richtung, die ich davor schon die ganze Zeit gegangen bin mit Sprint und olympischen Streckenlängen, sondern jetzt halt mal was Neues auszuprobieren. Und wie gesagt, ich glaube, neue Reize tun immer gut, wenn es recht öde ist oder man merkt, dass es vielleicht ein bisschen stagniert, so in der Leistung, oder man doch gar nicht so das Vertrauen hat, da den Weg gehen zu können. Deswegen habe ich mich dann entschieden, das mal anders zu machen, und so war's.
Ist es bei dir damals dann auch so gewesen, Markus? Also so aus, sag ich mal, ähnlichen Beweggründen, was dann Physiologie angeht oder Kader, Nicht-Kader, beziehungsweise was war dann bei dir ausschlaggebend?
Naja, ich habe das ja schon ein bisschen länger gemacht als Alex, aber also ich war halt gerade so ein bisschen in so einem Umbruch. Also ich war schon bis 26, 27 auf der Kurzdistanz unterwegs. Also dass ich quasi, also vielleicht war es auch falsch, vielleicht hätte quasi, wenn ich damals irgendwie einen anderen Trainer gehabt hätte, schon, vielleicht hätte man da auch an einer oder anderer Stelle schon arbeiten können, aber da das halt im Schwimmen halt einfach, ich dann irgendwie immer so um die 19 Minuten 15, 19, 30 im Becken geschwommen bin, die Kadernorm aber 18,45 war, ich das 3-4 Jahre lang versucht habe, aber nie dann in die Europacups reinkam, einfach weil wir halt erst die Norm erfüllen müssten, um überhaupt an die Startlinie zu kommen. Bin ich ja dann viel in Frankreich und Italien gestartet, und da muss man natürlich sagen, es gab dieses Mitteldistanzthema, was halt jetzt so für viele lukrativ ist, also heute auch in dem Artikel für Justus Nieschlag, der formuliert ja relativ offen, dass die DTU ihm erstmal ein wirtschaftlich ähnliches Angebot auf der Kurzdistanz vorlegen muss, damit er sich für die Kurzdistanz entscheidet. Also was dort gerade sich entwickelt mit der Mitteldistanz, auch für Athleten an Perspektive, da müssen die Verbände sich natürlich auch wirklich jetzt überlegen, wie sie dagegen steuern. Also das ist, wir haben immer nur gedacht, das ist, sage ich mal, ich will das jetzt nicht irgendwie so negativ formulieren, aber es ist ein Kampf zwischen Ironman und Challenge und T100. Aber es wird halt auch im Nachwuchs, also so, was Alex halt beschreibt, also er fährt dann halt nicht mehr nach Afrika-Cups, Europa-Cups und so weiter, weil die Jungs wissen, okay, sie machen 3, 4, 70, 3 Rennen, wenn sie da performen, dann performen sie halt und sie entscheiden halt selber, ob sie dorthin fliegen. Sie wissen, dass sie dort auf der Startliste stehen. Okay, sie brauchen ein Zeitfahrrad, sie müssen ein bisschen was auf der Tasche haben, aber wenn sie dann an dem Tag abliefern, dann haben sie halt eine Chance auf mehr. Und das ist auf alle Fälle eine interessante Entwicklung, wo quasi auch die Verbände jetzt schauen müssen, wie sie den Nachwuchs an sich auch auf der Kurzdistanz halten, ne? Und nicht, dass alle, also klar, mir ist es relativ egal und ich finde es auch geil, wenn viele Athleten 70-3 und Ironman machen, aber ja, das bleibt definitiv spannend. Also ich glaube auch, dass Mika Not auf der Kurzdistanz noch sehr erfolgreich wäre. So, aber wie gesagt, also das ist auf alle Fälle eine interessante Ära und solange die PTO dort weiter Gas gibt, wird das natürlich immer attraktiver. Und jetzt sind wir irgendwie bei dem Alter 20 bis 23, aber wir können ja mal warten, wann die Athleten nur noch 18 bis 19 sind und dann auf der Mitteldistanz unterwegs sind. Das wird nicht lange dauern.
Ja, beziehungsweise, was heißt Mitteldistanz? Wir hatten es ja jetzt auch gesehen hier. Bekanntestes Beispiel, Finn Große-Frese. Aus, ja gut, jetzt ist er ja in Bayreuth, aber kommt ja auch aus dem Norden, oder von der Ostseeküste, ich glaube auch Rostock. Beziehungsweise Schwerin war ja auf der Sportschule, glaube ich. Er ist jetzt halt schon auf der Langdistanz und ich hatte ihn letztes Jahr in Frankfurt getroffen, beim Frankfurt-Marathon und habe mich da auch eine Weile mit ihm unterhalten und er meinte halt auch so, ja, also was bringt's denn mir auf der Kurzdistanz und so weiter bei den Strukturen? Nee, da gehe ich halt mit meinen Voraussetzungen, die ich habe und so weiter, gehe ich direkt auf die Langdistanz. Auch wenn ich halt eigentlich ziemlich jung bin für einen Langdistanzathleten. Und er war ja jetzt auch auf Hawaii der jüngste Athlet, der gestartet ist. Deswegen, das zeigt ja auch, dass selbst auf der Langdistanz und so weiter die Athleten auch immer jünger werden, beziehungsweise was du jetzt auch meintest, mit, sag ich mal, lukratives Angebot, was die Nationen dann auch machen müssen, also die Nationalverbände. Ich meine, bestes Beispiel, was wir in unserem Kreising haben, ist ja auch Rico Bogen. Hattet ihr ja, glaube ich, auch vor 2 oder 3 Jahren mal hier im Podcast mal drüber geredet, über die Verbandstrukturen. Und hat er ja dann auch gesagt, so, ja, ist halt, wie Alex meinte, so ein Riesenaufwand zu Europa-Cups, Afrika-Cups, Asien-Cups zu reisen. Weiß teilweise nicht mal, ob du auf der Startliste drauf bist. Wenn du halt nicht so gut warst, dann hast du halt auch einen Haufen Geld in Sand gesetzt. Und jetzt Rico auf die Mitteldistanz gegangen und liefert da halt total ab. Also, klar, da muss dann auch natürlich auch ein bisschen was immer auf Kante haben, wenn man halt so diesen Schritt wagt, dann auch gleich voll einzusteigen auf Mittel- und Langdistanz. Aber ist auch ein gewisses Risiko, dann vielleicht auch zu wechseln, weil es halt auch so ein privates Metier ist. Also so, weil man halt sein eigener Chef ist, sein eigenes Unternehmen. Aber
das Risiko ist eigentlich geringer. Das einzige Risiko, was du halt hast, ist halt das Zeitfahrrad. So, und wenn du jetzt sagst, okay, du Alex hat es ja beschrieben, in der Afrika-Cup oder so, das ist halt irgendwo eine Sprintdistanz oder was auch immer, wenn du dir jetzt einfach sagst, du nimmst jetzt einen Athleten hier aus der Region, okay, der hat die Möglichkeit, er macht jetzt 70-3, der hat die Möglichkeit, Challenge Weißsee zu machen, der hat die Möglichkeit, 70-3 Kraichgau zu machen, also hat er 70-3 Schweden und so weiter, also der hat halt Tschechien, der hat halt, sage ich mal, im Umkreis von 500 Kilometern, kann der eigentlich 10 oder 12 Rennen auf internationalem Level machen. So, ja, Polen habe ich ja noch gar nicht mitgezählt, denn da sind wahrscheinlich viel mehr Rennen. So, und dadurch ist das Risiko, meines Erachtens, also ein Europacup, Alex kann mich gerne berichten, vielleicht ist er da mehr drin. Ich glaube, es gibt jetzt noch Karlsbad in Tschechien.
Ja, das ist sogar Weltcup.
Das ist das. Na gut, Weltcup, dafür brauchst du erstmal Punkte, aber sonst Europacup hier ist schwierig mit Auto zu erreichen,
Polen,
oder?
Ja, Polen ist noch. Ja, Polen und zwei in Polen. Österreich.
Ja. Welz und Stechte Kitzbühel war auch. Immer.
Kitzbühel noch, ja.
Ja.
Genau, aber es sind halt 3 Chancen im Gegensatz zu 20 halt, ne?
Ja, das stimmt schon, definitiv. Und ich meine ja letztendlich auch, sag ich mal, für die Elite-Lizenzen, die, mit wem hatte ich, das hatte ich ja mit Caro und Billy besprochen, die Elite-Lizenzen jetzt für die Mittel- und Langdistanz, die halten sich ja dann auch in Grenzen, was die Kosten angeht. Also hier für Ironman, dieses gibt's ja auch hier, diese Dauerlizenz. Weiß jetzt nicht, wie es bei Challenge ist. Das hält sich ja dann auch in Grenzen, wenn man da seine 4-5 Rennen macht. Dann ist das ja auch vergleichsweise vom Startgeld her relativ wenig Aufwand. Und dann hat man ja theoretisch, wenn man halt Rennen hier in der Gegend macht, kaum oder relativ wenig Anreisekosten, als wenn man jetzt wirklich nach Afrika reisen müsste. Also Marokko ist ja immer ein bisschen hier, Afrika Cup, weiß ich, oder in Asien hast ja auch einige. Aber das ist dann definitiv ein Punkt, wo man sich dann schon auch überlegt, ja, ist es mir das überhaupt wert? Und da muss man dann natürlich auch, sag ich mal, als Nationalverband schauen, okay, wie kann ich das dann auch irgendwie fördern? Weil letztendlich, wir wollen ja auch überall Erfolg haben. Jetzt ist Kalle weg, aber nicht so schlimm. Wollen überall Erfolg haben. Auch auf der Kurzdistanz. Und ich meine letztendlich so, wir sind Olympiasieger im Team geworden. Das zeigt ja, dass der Erfolg da ist. Aber selbst bei unseren Olympiasiegern ist es ja dann auch so, Tim Hellwig hat dann mal jetzt noch eine Mitteldistanz gemacht. Justus Nieschlag ist ja eh das beste Beispiel. Es war kein Olympiasieger geworden, aber der steckt ja jetzt in diesem Twist und Markus hat es ja gut beschrieben. Also ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache, muss ich sagen. Und ich denke, es ist jetzt nicht mal nur mehr so der Kampf auf der Mittel- und Langdistanz zwischen den Unternehmen, die es jetzt mittlerweile gibt, sondern auch ein Kampf zwischen Kurz-Sprint-Distanz und Mittel- und Langdistanz, dass sich da halt vielleicht die Verbandstrukturen gegen die das Angebot von der Mittel- und Langdistanz eigentlich so ein bisschen wehren müssen.
Ja, was heißt wer? Die müssen den Athleten halt im Endeffekt eine Perspektive halt bieten, ja, oder? So, und eine Perspektive ist halt im Profitum oder auch im Leistungssport, dass die Athleten in gewisser Art und Weise ihr Lebensunterhalt damit verdienen können. Und vielleicht sich noch mal was zurücklegen, was auch immer. Und keine Ahnung, ich kenne jetzt die Preisgelder im Europacup nicht, aber die sind ganz sicher nicht zu vergleichen mit TR100.
Nee, das definitiv nicht, soweit ich weiß. Aber gut, TR100 ist ja dann natürlich auch, sag ich mal, gleich ein ordentliches Pflaster. Aber selbst wenn man es, glaube ich, jetzt mit einem einfachen 70-3 in, ich sag mal hier, dieses Radetz-Kralove in Tschechien, dieser neue 70-3, wenn man es da vergleicht, ich glaube, da kriegt man halt wesentlich mehr als für einen Europacup-Sieg. Also weißt du so, Alex, was man da vielleicht kriegt? Also ich denke mal, ich glaube maximal 4-stellig irgendwie, oder?
Ich glaube so 10.000, meine ich, ist das Gesamtbudget, was die für Männer und Frauen haben, und das wird ja von, ich glaube, erst
10 runter.
Genau, bis Top 10, und ja, da bist du, weiß ich nicht, 1,5 oder so für die Sieger, ja, jeweils.
Und da hast du ja teilweise gerade mal die Reisekosten, wenn überhaupt.
Ja,
drin. Genau. Und da musst du gewinnen. Ja. Das kommt ja noch dazu. Also das dann.
Gut, bei Ironman musst du auch schon Top 5 machen, ne? Also das ist auch so, da musst du auch schon liefern, aber es ist jetzt nicht, dass das irgendwie einfacher ist, aber du bist halt, also keine Ahnung wie, aber ich habe halt einfach das Gefühl, dass du halt freier bist, so, ne? So, aber wie gesagt, also es bleibt auf alle Fälle interessant, und der, ich habe das Interview nicht komplett gelesen, weil es irgendwie auf Trimark Plus war, aber da, Tim, wirst du ja wahrscheinlich das komplett gelesen haben vom neuen Leistungssportdirektor, der so und so gesagt hat, dass sich dort quasi in den Leistungsstrukturen im Nachwuchs jetzt doch mal ein bisschen was ändern sollte oder dass da irgendwas
gewünscht ist. Ja, da muss ich aufpassen, weil ich habe Trimark Plus nicht.
Okay.
Sonst hätte ich dir jetzt da was an Infos geben können, aber nee, das habe ich leider nicht. Ja, aber letztendlich stimmt es ja auch. Also es muss sich definitiv was ändern, weil letztendlich, wenn man halt mal einfach mal so grob sieht, wie viele Talente es halt wirklich so gibt, gerade jetzt so im Juniorenbereich und so weiter. Auch bei Alex jetzt, ja, fährt halt zur JWM und macht dort vielleicht keine Top 10 und dann verschmäht dich eigentlich das ganze System. Also dann gibt's halt kaum noch Perspektive und du bist halt auf dich gestellt, wenn du jetzt wirklich auch auf der Kurzdistanz was machen möchtest. Und da muss ich dann halt definitiv auch irgendwo was ändern, weil letztendlich wird's dann vielleicht auch mal ein bisschen eng, wenn dann jetzt so diese Generation, die wir jetzt gerade haben, an Athleten, unsere Olympiasieger hier, wenn die halt mal abtritt von der Kurzdistanz, kommt dann halt auch definitiv was Gleichwertiges oder Besseres nach. Das ist dann halt immer so die Frage. Und da muss man dann halt schauen, dass man vielleicht, klar, einen großen Pool in jungen Jahren hat man immer, aber dass davon vielleicht mehr nach oben kommen. Also klar, es gibt halt immer verschiedene Projekte in Norwegen mit Gustav Iden, Christian Blumfeld, Kasper Stornis, das war ja letztendlich auch eher ein Projekt, sage ich mal, aber selbst die lernen dazu und führen dann jetzt halt wirklich auch schon in jungen Jahren, also schon bei Junioren angefangen, sage ich mal, noch mehr da an die Weltspitze heran. Und es, sage ich mal, funktioniert ja einigermaßen, weil jetzt beispielsweise in den Vetle Thorn ist ja auch dann so dazu gestoßen und ist da jetzt ganz eigentlich relativ erfolgreich auf der Kurzdistanz. Deswegen, da muss man dann halt mal schauen, was jetzt gerade auch der deutsche Verband dann macht, dass dann, ja, vielleicht auch wieder ein paar mehr Leute auch doch eher Kurzdistanz machen. Also gerade so junge Leute, sage ich mal, weil ich kenne auch einige, die halt definitiv da auch gut dabei sind. Aber ja, was ist denn dann gerade, wenn du mit Schule fertig bist, 18, 19 bist? Schwierige Zeit.
Ja, so ist es. Deswegen, also ich glaube, sobald man einmal aus dem Kader raus ist, hat man es echt schwierig, da wieder irgendwie reinzukommen oder sich den Weg Richtung Olympia irgendwie nach seinen Wünschen zu gestalten zu können. Deswegen, gerade auch, was ist mit so Spätentwicklern, die jetzt vielleicht ja erst Ende Junioren oder U23 halt erst richtig aufblühen, dann fehlt halt so irgendwie wie die Chance, dass du da noch Fuß finden kannst, finde ich jetzt. Und macht es auf jeden Fall halt nicht gerade leichter, den Personen. Von daher, ja, bleibt es auf jeden Fall eine spannende Thematik, wo sich das jetzt so in kommender Zeit hin entwickeln wird oder was geboten wird. Und ja, werden wir mal sehen.
Ja, genau. Also ich sag mal, ist ja generell, eigentlich wird's nie langweilig im Triathlon, egal ob wir jetzt wieder zur kurzen Distanz schauen oder Mittellangdistanz. Also ist immer Spannung geboten, sage ich mal, jetzt die nächsten Jahre. Deswegen, ja, aber ihr seid ja jetzt, sage ich mal, dann für nächstes Jahr ist ja dann eher wieder, sage ich mal, Mitteldistanz, bei Kalle dann auch Ironman angestrebt, beziehungsweise du machst ja dann trotzdem auch noch Bundesliga, Alex. Gehe ich mal stark davon aus, aber willst ja dann doch nun endlich mal richtig Mitteldistanz machen, verletzungsfrei. Genau, da wird's da auf jeden Fall interessant. Da werdet ihr ja auch sicherlich wieder euren Weg gehen. Und ja, genau. Aber eine Frage noch, Alex. Achillessehne hat trotzdem nicht nochmal rumgemuckt irgendwie. Auch wenn du jetzt.
Nee, ich hatte jetzt genau die Pause gehabt und war seitdem zweimal laufen. Immer noch auf dem Laufband, aber ja, also soweit eigentlich ohne irgendwie rumzustänkern oder sowas. Von daher aktuell Daumen nach oben, ja.
Sehr gut, sehr gut. Nee, super. Dann war's ja jetzt doch wieder. Haben wir doch auch wieder unsere 50 Minuten fast voll bekommen. Sehr gut auf jeden Fall. Ich denke, auch eine etwas längere Folge ist jetzt gerade im Winter ganz gut, weil Rolle ist manchmal sehr langweilig. Und letztendlich, so langweilig sind unsere Themen nun auch nicht, weil wir reden ja jetzt nicht die ganze Zeit über Reha und Gesundheitssport. Aber genau, ja, war auf jeden Fall wieder jetzt eine coole Sache. Und ich denke mal, wir werden, oder gerade die Hörerinnen und Hörer, jetzt auch wieder spannende Infos bekommen haben. Vor allem, weil ihr ja doch auch aus relativ unterschiedlichen Zeiten auch kommt. Auch wenn man jetzt meinen mag, 10, 15 Jahre Unterschied, sind jetzt gar nicht so viel. Aber macht dann doch schon einiges aus. Und ja, genau.
Ja, auf alle Fälle allen Athleten da draußen ein gutes Training. Nutzt den Dezember jetzt. Klar, es ist immer noch kühl, nass und auch dunkel, aber nicht mehr lange. Am 21. Dezember dreht es wieder in die andere Richtung, dann werden die Tage wieder länger. Und ja, viel Spaß beim Training und wir freuen uns natürlich, das alles mit euch zu teilen und euch auch so ein bisschen über Einblicke hinter den Kulissen zu geben. Und danke für die coole Runde heute.
Ja, sehr gerne. Das war jetzt die Nikolaus-Folge. Ich glaube, am 6. kommt sie raus, deswegen fleißigen Nikolaus.
Genau, ja, und bleibt natürlich auch alle gesund. Das ist eh das Wichtigste, wie wir jetzt gelernt haben. Genau, und dann kriegt ihr jetzt die Folge sozusagen in eure frisch geputzten Laufschuhe hineingelegt. Na, hoffentlich sind sie auch zum Nikolaustag alle frisch geputzt, weil sonst gibt's ja bekanntlich nur Kohlen und was gab's noch? Kohlen und ach, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube noch irgendeine Frucht. Aber na gut, für Triathleten darf es mal eine Schokolade sein. Nee, gut, dann liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns und genau, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!